Gut, erstmal wieder sammeln. Also wir waren bis hierher gekommen bei diesen hochmittel- und niederfrequenten Wechselströmen. Das Letzte, was ich gesagt hatte, war, glaube ich, dass man für so Kommunikation, bei der man durch dicke Medien durch muss, zum Beispiel eben zum U-Boot oder so, dass man da dann diese extrem langwelligen, niederfrequenten elektromagnetischen Wellen verwendet. Für die braucht man dann auch so als Nebenbemerkung entsprechend große Antennen. Also Ihr Handy funkt eben mit ganz, ganz kurzen Wellen, das hatten wir ja gesagt, die sind hier in diesem Bereich. Die haben halt eine Wellenlänge im Zentimeterbereich und deswegen reicht es auch, wenn Sie eine Antenne haben, die im Zentimeterbereich in Ihr Handy reinpasst, sehr praktisch. Wenn Sie zurückdenken an so alte Filme, da sind die Agenten immer mit so Ausziehantennen rumgelaufen. Ja, die waren einfach irgendwie einen Meter lang oder so. Sieht heute total skurril aus, wenn jemand da so eine Antenne aus dem Funkgerät rauszieht. Das lag daran, dass die halt längere Wellenlängen verwendet haben, niedrigere Frequenzen. Man hat schlichtweg damals die Elektronik noch nicht im Griff gehabt, um so hohe Frequenzen zu handeln. Und deswegen haben die dann die Antenne ausziehen müssen. Auch an Oldtimern sehen Sie immer noch die schönen langen Antennen, die da rausstehen. Und für so eine ganz niederfrequente Angelegenheit, da brauchen Sie dann halt Antennenanlagen, die am besten irgendwie so ein paar Quadratkilometer groß sind. Dann funktionieren die gut. Gut, das war der Bereich vom Sichtbaren in Richtung immer niedrigerer Frequenzen, immer größerer Wellenlängen. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, dann geht da das elektromagnetische Spektrum aber genauso weiter. Oberhalb von der Frequenz sichtbaren Lichts, also hier geht es dann los, dass wir die Ultraviolettstrahlung haben. Ultraviolett ist an ganz vielen Stellen von Bedeutung, mal erwünscht, mal weniger erwünscht. Die eher unerwünschte Nebenwirkung ist, dass es einen Sonnenbrand geben kann. Das hat übrigens was mit dem Teilchenmodell des Lichts zu tun, so mal als Vorausblick. Das ist nämlich so, dass selbst relativ schwaches ultraviolettes Licht tatsächlich immer in relativ großen Energieportionen die Energie bei Ihnen deponiert. Und das führt dazu, dass Sie einen Sonnenbrand kriegen, selbst von relativ schwachem UV-Licht, wenn das dann über eine längere Zeit einwirkt, weil es immer eine große Portion auf einmal liefert, während Sie mit relativ hellem, sichtbaren oder infrarotem Licht einfach überhaupt keinen Sonnenbrand kriegen. Da kommt viel, viel mehr Energie, aber halt in kleineren Portionen und dann macht es Ihnen nichts. Das ist ein bisschen so, als ob Sie irgendwie den ganzen Tag mit Sandkörnchen irgendwie beworfen werden. Das ist zwar unangenehm, aber davon stirbt man nicht. Aber wenn der Felsblock als Ganzes einmal auf Sie drauf fällt, dann war es das. Ja? Und so ist es bei dem Licht auch. Einmal UV macht mehr kaputt als ganz oft sichtbares oder Infrarot. Da gibt es jetzt verschiedene Bereiche, die werden unterteilt nach UVA, UVB, UVC. Das wird einfach immer mehr Frequenz, immer mehr Energie und deswegen auch immer problematischer für den Körper und geht dann fließend über in die Röntgenstrahlung. Technisch nutzt man das Ganze auch. Also wenn Sie beispielsweise so begeistert sind, immer wieder ein neues Smartphone zu haben und einen neuen Laptop mit einem noch schnelleren Prozessor, dann liegt es letztlich daran, dass da ich schätze mal einige 10.000 Physiker, Ingenieure, alle möglichen Leute dran sind, das ständig zu optimieren, wie man immer kleinere Strukturen auf diese Chips draufschreiben kann. Und das geht immer nur mit noch kleineren Wellenlängen. Also die Zeit, als man mit Licht irgendwie diese Strukturen geschrieben hat, die ist jetzt inzwischen schon viele Jahre vorbei. Heute spricht man zwar immer noch davon, dass da belichtet wird, so wie man es halt früher gemacht hat, dass man da irgendwie so einen Fotolack hatte und dann die Strukturen erzeugt hat. Aber das, was man da heute hat, das ist, wenn es wenig ist, extremes Ultraviolettlicht und eigentlich ist man schon lange in dem Bereich, wo man eher mit weicher Röntgenstrahlung arbeitet. Die Strukturen, die sind einfach so klein, ich glaube bei 5 Nanometer ist inzwischen schon so die Standardstrukturgröße, die Sie für moderne Halbleiterchips haben. Und nur deswegen ist Ihr Handy so schnell und können Sie so viele Spiele gleichzeitig machen und virtuelle Realität und weiß der Kuckuck alles, was vor wenigen Jahren noch komplett undenkbar war. Je kleiner die Strukturen sind, desto mehr muss man sich halt anstrengen, dass man das überhaupt auf so einen Wafer drauf beleuchtet kriegt. Was technisch nicht mehr so viel genutzt wird, dann sind die noch höheren, also Gammastrahlung, die wird höchstens noch zur Desinfektion oder so verwendet. Also Sie wissen, dass man Lebensmittel beispielsweise bestrahlen kann, bei Gewürzen oder so wird es gelegentlich angewendet, dass man sagt, man will die nicht irgendwie anderweitig die Keime abtöten, sondern man macht es dann eben über Strahlung und da kommen teilweise Röntgen, teilweise auch Gammastrahlungsquellen zum Einsatz. Höhenstrahlung kriegen wir auf der Erde gar nicht so einfach erzeugt. Das ist eine extrem energiereiche Strahlung, die kommt einfach aus dem Weltraum zu uns von irgendwelchen Ereignissen, die extrem heiß sind im Universum und dann eben solche ganz kurzwellige Strahlung schicken. Das kommt in geringen Teilen natürlich auch bis auf unsere Erdoberfläche und trägt dazu bei, dass wir ein gewisses Grundrauschen an Strahlenexposition haben, dem wir uns nicht entziehen können. Okay, aber das war jetzt ein bisschen weit abgeschweift von dem Licht, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen wollen. Gucken wir mal weiter. Wir bleiben erstmal bei dem Strahlenmodell. Also ein Lichtstrahl oder eben ein schmales Lichtbündel. Also Licht breitet sich zunächst mal geradlinig aus. Sie wissen, dass es das nicht immer macht, sondern dass man schon in der Lage ist, Licht irgendwie um die Ecke zu leiten. Aber zunächst mal, wenn da nichts ist, wenn da keine Materie ist oder zumindest keine Änderung der Materie, dann breitet sich Licht geradlinig aus. Und deswegen spricht man gerne eben von einem Lichtstrahl. Der Strahl ist eigentlich ein Begriff aus der Mathematik, eben eine Linie im Raum, eine Gerade im Raum. Und in diesem Modell gehen wir davon aus, dass dieser Lichtstrahl einfach unendlich dünn ist, also wirklich im mathematischen Sinne unendlich dünn. In der Realität gibt es sowas natürlich nicht. Ne? Also unendlich dünn, unendlich dick, unendlich klein, das gibt es alles nicht. Deswegen ist das etwas realistischere, dass man nicht von einem Lichtstrahl, sondern eben von einem Lichtbündel spricht. Und bei Lichtbündeln, da hat man jetzt dann schon gleich wieder die Möglichkeit, dass das Bündel entweder ein paralleles Bündel ist, wo also alle Lichtausbreitung wirklich in eine Richtung erfolgt, oder aber, dass es von einem Punkt ausgehend nach außen sich so verteilt, ein divergentes Bündel, oder dass es von verschiedenen Punkten ausgehend zu einem Punkt zusammenläuft, ein konvergentes Bündel. Das wären also die Begriffe, die man im Bereich der geometrischen Optik dann da verwendet. Habe ich zu weit geblättert. Also was sieht man tatsächlich auch in der Natur gelegentlich, solche divergenten Lichtbündel. Wenn Sie beispielsweise das sich hier angucken, da wäre ich jetzt auch gerne wieder. Das war 2020. Das war an der Nordsee. Sie sehen da die Sonne unten und Sie sehen die Wolken und Sie sehen, dass das Licht offensichtlich durch die Wolken nicht so gut durchkommt. Warum das so ist, das können wir uns später noch überlegen. Aber jedenfalls sehen Sie, dass ausgehend von der Sonne hier solche Geraden sichtbar sind. Das entspricht also diesen Lichtbündeln, die von dieser im Prinzip fast punktförmigen aus dieser Entfernung Lichtquelle ausgehen. Also man kann das natürlich auch anders machen, wenn man irgendwie beispielsweise an einem etwas nebligen Tag eine Taschenlampe einschaltet, dann sehen Sie auch da so ein Lichtbündel. Wenn Sie Autoscheinwerfer sehen, wenn es so ein bisschen diesig ist, dann sehen Sie solche Lichtbündel. Also ganz häufig kann man das beobachten, im kleinen und im großen Maßstab. Und da wollen wir uns jetzt gerade so eine Anwendung mal angucken, eben in dem Experiment, das da steht mit der Lochkamera. Das ist hier tatsächlich genau diese Lochkamera, die wir da abfotografiert haben. Und das besteht daraus, dass wir hier einen Kasten haben. Das ist einfach eine Pappkiste. Auf der einen Seite ist ein ganz, ganz kleines Loch. Und auf der anderen Seite ist so ein Stück Pergamentpapier, so als halbdurchlässiger Bildschirm. Und dann haben wir hier so eine ganz normale LED-Taschenlampe. Und wir leuchten jetzt einfach mal von hinten auf dieses Loch drauf. Sie sehen, wenn ich da hinten durch dieses kleine Loch durchleuchte, dann sehen Sie da irgendwie eine Struktur. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt diese Struktur? Ne? Also da sieht man die nicht so gut. So ein bisschen kann man sie vielleicht erahnen. Ich weiß nicht, ob Sie es so ein bisschen sehen. Aber selbst wenn man es ganz so verstellt, wo man gar keine Struktur sieht, ist die hier immer noch sehr gut sichtbar. Diese Struktur, das ist tatsächlich die Struktur des LED-Chips, der in der Taschenlampe da drin ist. Also der hat nicht überall gleichmäßig eine Lichtemission, sondern da sind so hellere Bereiche und dunklere Bereiche. Und die dunkleren Bereiche, das sind einfach so Zuleitungen und so von dem Chip wahrscheinlich. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben da hinten dieses kleine Loch, das ist wirklich sehr klein, das ist also wahrscheinlich irgendwie ein Zehntel Millimeter oder so, mit einer Stecknadel einfach reingepiekst, können Sie selber zu Hause auch machen. Wenn Amazon Ihnen mal wieder so eine große Kiste geschickt hat und Sie wissen nicht, was Sie damit machen sollen, machen Sie vorne eine große Fläche mit Butterbrotpapier und hinten ein Stückchen alte Alufolie, kleines Loch rein und dann haben Sie eine Lochkamera und keinen Platz mehr im Zimmer. Ne? Das nächste schmeißen Sie dann doch wieder weg. Aber einmal können Sie eine Lochkamera bauen und das funktioniert natürlich mit jedem Gegenstand, denn von jedem Punkt des Gegenstandes, wo Licht ausgeht, schafft es halt nur ein ganz, ganz schmales Strahlenbündel, also fast schon ein Lichtstrahl, durch dieses Loch durch und der geht dann geradeaus weiter bis vorne zu diesem Schirm. Und wenn wir jetzt also irgendein Objekt haben, das nicht ganz homogen das Licht emittiert, dann ist nur von den hellen Punkten aus, gibt es dann einen hellen Punkt auf dem Schirm und von den anderen eben nicht. Und das können wir hier auch sehen. Da haben wir jetzt so ein Objekt, das ist schön hell, gell? Jetzt sehen Sie, dass jede von den Leuchtdioden tatsächlich einen hellen Fleck auf dem Schirm da vorne macht. Und Sie sehen auch, dass die Lichtstrahlen sich an diesem Loch alle kreuzen. Na, denn, ich verwende das jetzt als Pointer, mal gucken, es geht bestimmt. So, ha. Optik ist einfach toll. Sie sehen, dass dieses F auf dem Kopf steht. Und es liegt eben daran, dass die Lichtstrahlen von der oberen Seite des F nach unten gehen durchs Loch durch, auf den unteren Teil des Schirmes. Und dieses Licht, was von dem unteren Teil des F ausgeht, geht nach oben durchs Loch durch, auf den oberen Teil des Schirms. Also genau das Gleiche natürlich mit rechts und links. Also die Seiten werden alle vertauscht. Man hat ein seitenverkehrtes Bild. Das ist nicht nur bei einer Lochkamera so, sondern werden wir dann später sehen, wird das genau das Gleiche passiert auch zum Beispiel in unserem Auge durch die Linse. Also dass ein Bild seitenverkehrt gemacht wird, das ist relativ häufig bei einer optischen Abbildung. Am trivialsten ist es tatsächlich bei dieser Lochkamera zu verstehen. Sie sehen, wenn ich weiter weg bin von dem Loch, dann gehen die Lichtstrahlen von den verschiedenen Punkten des Objekts unter relativ kleinen Winkeln zueinander durch das Loch durch und laufen deswegen natürlich auch hinter dem Loch nicht mehr so weit auseinander. Und dann gibt es ein kleines Bild des Objektes. Wenn ich näher rangehe an das Loch, dann werden die Winkel zwischen den verschiedenen Lichtstrahlen immer größer und entsprechend wird die Abbildung auch immer größer, so lange bis ich irgendwann gar nicht mehr das ganze F da drauf kriege. Also jetzt bin ich vielleicht noch 2 Zentimeter weg und ja, das ist jetzt schon so nah, dass ich irgendwie gerade mal noch eine Leuchtdiode vernünftig auf den ganzen Schirm da abgebildet kriege. Wenn ich wieder weiter weggehe, wird das Ganze wieder kleiner. Das ist übrigens eine Methode, wie Sie kleine Sachen sich auch scharf angucken können. Wenn Sie ein ganz winziges Loch zwischen das Objekt und Ihr Auge bringen, dann brauchen Sie irgendwie gar nicht irgendwie eine besondere Optik oder so, sondern das reicht, so ein winziges Loch zu haben, um dann Objekte ganz nah an Ihr Auge ranbringen zu können und durch dieses Loch groß anzuschauen. Das Problem bei der Sache ist nur, dass durch so ein kleines Loch eben wahnsinnig wenig Licht durchkommt. Und deswegen haben Sie ein bisschen ein Problem, wenn Sie wirklich sehr kleine Sachen sich angucken wollen, auf diese Art, es wird halt sehr duster. Dann können Sie eigentlich nur ganz, ganz helle Sachen sich angucken oder die halt hell beleuchten. Aber prinzipiell geht's. Das ist sozusagen eine Lochlupe, kann man tatsächlich machen. Also wenn man durch so ein winziges Loch in einem Blech oder in einer Alufolie oder so durchguckt und das ganz dicht vors Auge bringt, dann, Sie können es ja mal ausprobieren. Machen Sie mal in eine Alufolie ein ganz kleines Loch, halten das dicht vor Ihr Auge und gehen Sie mal mit dem Finger immer näher dran und gucken Sie mal, wie groß Sie dann den Fingerabdruck sehen können. Sie müssen halt in einer hellen Umgebung das machen oder irgendwie mit einer Taschenlampe den Finger beleuchten oder so. Ne? Und normalerweise ist Ihre deutliche Sehentfernung wahrscheinlich irgendwie so 25 cm oder so. Bei mir ist sie ein bisschen weiter weg inzwischen. Ne? Die Pandemie hat meinen Nahpunkt irgendwie von da nach da verlagert, weil ich die ganze Zeit vorm Bildschirm gesessen habe. Vielleicht ist es Ihnen ähnlich gegangen, aber Sie sind jünger. Bei jüngeren Menschen ist das noch nicht so ausgeprägt. Und wenn man jetzt so ein kleines Loch vors Auge bringt, dann kann man den Finger also deutlich näher ranbringen und sieht es trotzdem noch verhältnismäßig scharf, weil einfach die einzelnen Lichtstrahlen durch das Loch begrenzt werden und dadurch gar nicht mehr so eine Unschärfe da sein kann. Und man hat sozusagen Punkt für Punkt durch dieses Loch dann abgebildet. Also ein kleines Loch ergibt ein schmales Bündel und dadurch ein scharfes Bild, aber ein nicht sehr helles Bild. Hier ist es nochmal, glaube ich, ganz, ganz anschaulich gezeigt. Von einem Punkt geht es hier so kegelförmig durchs Loch nach hinten und je nachdem, wie groß das Loch ist und wie weit der Abstand hier ist und wie weit der Abstand hier ist, hat man dann eben unterschiedlich große Bilder und unterschiedlich helle Bilder. Es ist wie immer, es ist immer ein Kompromiss. Man kann nicht gleichzeitig ein super scharfes, super großes und super helles Bild haben. Man muss sich irgendwie entscheiden oder man muss einen Kompromiss eingehen und halt ein mittelmäßig helles, halbwegs großes und einigermaßen scharfes Bild machen. Ne? So wie es im Leben halt immer ist. Lochkameras wurden in der Vergangenheit durchaus sehr viel verwendet. Das war halt so das erste Ding, mit dem man Bilder machen konnte. Hier handelt es sich jetzt wahrscheinlich eher um eine künstlerische Darstellung. Es ist nicht klar, ob das tatsächlich so verwendet wurde, so eine Lochkamera, um ein Bild zu erzeugen, um ein Bild zu malen. Aber vielleicht war es ja so. Also hier hinten, da sehen Sie einen Maler, der steht vor einer halbdurchlässigen Leinwand. Hier vorne ist eine Person, die porträtiert werden möchte. Da ist ein kleines Loch. Hier draußen ist es schön hell. Deswegen kommt da also relativ viel Licht von der Person durch dieses Loch in den dunklen Raum hier. Und der Maler, der braucht eigentlich gar nicht was anderes zu machen, als einfach nur das Bild, das er da auf der Mattscheibe sieht, nachzumalen. Kann sein, dass es so war mal. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Was man tatsächlich auch machen kann, und das finde ich eine richtig schöne Darstellung, man kann einen relativ wenig lichtempfindlichen Film nehmen und den in so eine Dose, eine lichtdichte Dose reinpacken, ein ganz kleines Loch vorne hin machen und diese Dose dann ein halbes Jahr einfach in die Sonne stellen. Das ist hier passiert bei diesem Bild. Da wurde also ich habe mit der Fotografin, die das gemacht hat, mal Kontakt aufgenommen gehabt. Die hat gemeint, sie hatten wirklich ein ganz kleines Loch, also auch so in der Größenordnung Zehntel Millimeter, in eine Dose ungefähr dieses Formats reingestochen, den Film hinten hingelegt und hat es dann einfach ein halbes Jahr stehen lassen. Und immer wenn die Sonne scheint, projiziert die Sonne dann also einen kleinen Lichtpunkt auf dieses Fotopapier hinten. Und überall, wo Licht herkommt, gibt es halt dann entsprechende Bildpunkte. Und Sie sehen, da wird also die Umgebung hier im Laufe der Zeit ganz gut abgebildet. Das sind also irgendwelche Bäume und da ist ein Haus, da ist eine Straße und so. Und man sieht vor allem auch, dass der Weg der Sonne, der ist natürlich dann am hellsten auf diesem Bild zu sehen, dass der Weg der Sonne im Laufe des Jahres, also der Schein, die scheinbare Bahn der Sonne, im Laufe des Jahres sich ändert. Dass die Sonne im Sommer eben höher über den Horizont steigt, im Winter nicht so hoch über den Horizont, dass sie auch an unterschiedlichen Punkten am Horizont aufgeht und untergeht. Und wenn da drin zwischendurch solche eher dunkleren Bereiche sind, dann bedeutet das, dass an dem Tag halt einfach ein bewölkter Himmel war. Da war es einfach nicht so hell. Ne, jeder richtig schöne Sonnentag macht einen ganz hellen Streifen da und jeder nicht so sonnige Tag macht einen eher dunkleren Streifen. Ich wollte das schon immer mal hier auch machen, aber Also letztlich ist mir auch da dann die Pandemie dazwischen gekommen. Man muss halt einen schönen Platz haben, wo das Ding ein halbes Jahr lang eine schöne Aussicht hat und wo keiner das irgendwie abmontiert oder so. Das ist nicht ganz so einfach. Also wenn Sie einen Platz zu Hause haben, wo Sie am Balkon oder so eine schöne Aussicht haben und das ein halbes Jahr lang in Richtung Süden hinhängen können, ich kann gerne mal den, der Link ist ja eigentlich da, da finden Sie, wie das funktioniert. Also wenn Sie einfach, die Datei lade ich ja hoch, dann können Sie direkt den Link anklicken, dann können Sie sich das nachbasteln. Man braucht also tatsächlich nicht viel dazu, eine Dose mit einem kleinen Loch und ein Stück Fotopapier, das war's schon. In der Natur gibt es auch andere Lochkameras noch. Und zwar gerade, wenn wir in Richtung Biologie denken, diese Nautilus-Tiere, die gehören ja irgendwie zu den Kopffüßern. Ich weiß nicht genau, Sie können das wahrscheinlich mir genauer sagen, wie der lateinische Name von so einem Nautilus ist. Sind sehr urtümliche Tiere, haben einen relativ einfachen Sehapparat und haben insbesondere eben ein Lochauge. Das ist hier. Das ganze Auge ist so groß und in der Mitte ist halt hier so ein kleines Loch. Und das ist eine der ganz frühen Konstruktionen des Lebens, ein gerichtetes optisches Wahrnehmungsvermögen zu konstruieren. Also angefangen hat das Ganze so, dass es einfach lichtempfindliche Zellen gab, die irgendwo an der Oberfläche waren. Damit konnten dann frühe Lebewesen schon wahrnehmen, dass da irgendwie hell oder dunkel ist. Ist ja nicht irrelevant. Und dann haben sich diese lichtempfindlichen Zellen in so eine Grube zurückgezogen. Da gibt es also solche sogenannten Grubenaugen. Das hat schon den Vorteil, dass man, wenn man so ein Grubenauge hat, nicht nur sehen kann, dass da prinzipiell Licht ist, sondern immerhin schon so eine Richtungsinformation bekommt. Dass also, wenn das Licht von hier kommt, dann trifft es halt vor allem die gegenüberliegenden Sehzellen und wenn es von hier kommt, dann trifft es diese Sehzellen. Damit kann man also schon so ganz primitiv ein bisschen was sehen und es wird immer besser, je größer diese Fläche hier hinten ist mit den Sehzellen und je kleiner das Loch vorne. Das ist dann wie bei einer Lochkamera, man hat einfach ein immer schärferes Bild, je kleiner das Loch ist. Problem ist natürlich wieder, es ist nicht sehr lichtstark. Also auch da ist es jetzt wichtiger, das Licht überhaupt wahrzunehmen oder ist es wichtiger wahrzunehmen, wo es herkommt? Das ist ein bisschen ein Kompromiss und da hat sich die Evolution offensichtlich was Neues einfallen lassen. Man kann nämlich dann dieses Loch hier vorne wieder größer machen, wenn man es mit einer Linse verschließt. Aber wie das funktioniert, da kommen wir ja noch drauf. Also beim Nautilus ist es tatsächlich so ein Lochauge. Da ist noch überhaupt keine Optik drin, sondern es ist einfach nur ein Loch vorne. Ein anderer Effekt, der in dem Zusammenhang auch noch auftritt, wenn das Lochauge mit einer anderen Flüssigkeit gefüllt ist als die Umgebung, dann kommt es zu einem weiteren Effekt, dann kommt es zu Brechung, da kommen wir auch noch drauf. Brechung, vielleicht kommen wir da heute sogar noch hin zur Brechung. Kommen wir zu Licht und Schatten. Man sagt ja immer so schön, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Ja, stimmt wahrscheinlich. Hier haben wir jetzt ein Bild, wo man sehr schön sehen kann, wie Schatten entstehen. Offensichtlich ist hier unten ein dunklerer Bereich auf dem Sand und der entsteht dadurch, dass Licht aus einer bestimmten Richtung kommt, eben von der Sonne, irgendwo von hier oben und dann am Schirm vorbei den ganzen Strand beleuchtet, aber eben nicht durch den Schirm durch diesen Bereich beleuchtet. Wenn man jetzt keinen Sonnenbrand haben will, da muss man sich also in eine Position bringen, sodass die Sonne durch den Schirm durch einen nicht beleuchten kann. Und wenn man das ein bisschen skizziert, wie da der Strahlenverlauf ist, dann kommt man zu so einem Bild. Diese parallelen Strahlen hier, das sind die Strahlen, die von der Sonne kommen und die gerade so den Rand dieses Schirms markieren. Und wenn Sie sich dieses Volumen angucken zwischen dem Schirm und dem Strand hier unten, dann nennt man alles, was hier dazwischen ist, den Schattenraum. Und das, was hier unten ist, auf dem Sand, diese dunklere Fläche, das nennt man das Schattenbild. Das sind zwei verschiedene Sachen, die in der Alltagssprache oft nicht unterschieden werden. Da heißt es dann immer Schatten, aber man weiß gar nicht, ob es der Schattenraum oder das Schattenbild ist. Bei kleinen Kindern stellen sie das manchmal fest. Wenn die irgendwie lernen sollen, dass sie sich vor der Sonne schützen, dann sagt man, sie sollen in den Schatten gehen. Ja? Und dann sehen die da so einen Schattenfleck, gehen da hin, sagen, ich bin doch aber im Schatten. Ja? Und kriegen gar nicht mit, dass der größte Teil ihres Körpers, insbesondere wahrscheinlich der Kopf, überhaupt nicht im Schatten ist, weil die Sonne eben nur dort unten ein Schattenbild erzeugt und nicht sie sich komplett im Schattenraum befinden. Also dieser Unterschied zwischen Schattenbild und Schattenraum, der ist da tatsächlich wichtig. Einfach immer dran denken, je nachdem, wie das Strahlenbündel ist, ob das ein Parallelstrahlenbündel ist oder ein divergentes oder konvergentes Strahlenbündel, ist natürlich die Form dieses Schattenraums unterschiedlich, selbst wenn das Schattenbild vielleicht genau das gleiche ist. Ja, das ist vielleicht nochmal zur Definition. Also Schattenraum ist einfach der Raumbereich, in den das Licht der Lichtquelle nicht reinkommt. Und das Schattenbild ist dann der Schnitt dieses Schattenraums mit einer Fläche, die einen interessiert, also eine Leinwand, der Sandstrand oder was auch immer. Wenn man mehrere Lichtquellen hat, wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Also eine einzelne Lichtquelle, hier ist jetzt eine Lichtquelle in Form einer Kerze, da ist ein Hindernis, hier hinten ist ein Schirm, dann gibt es da einen Schattenraum hinter diesem Teil und ein Schattenbild auf dem Schirm. Wenn wir zwei Lichtquellen haben, dann erzeugt natürlich jede dieser Lichtquellen separat einen Schattenraum und ein Schattenbild. Und auf dem Schirm sehen Sie dann diese zwei Flächen. Die sind aber jetzt nicht mehr ganz so dunkel, denn ein Schattenbild von der einen Lichtquelle wird ja trotzdem von Licht der anderen Lichtquelle getroffen. Also Sie haben gar keinen Bereich mehr, in den gar kein Licht kommt, sondern Sie haben nur noch Bereiche, in denen die Hälfte des Lichtes ankommt. Also es ist sozusagen hell, halbhell, hell, halbhell, hell. Und je mehr Lichtquellen Sie haben, oder auch eben eine einzige große, ausgedehnte Lichtquelle, desto verwaschener werden solche Schattenbilder. Und das sehen Sie auch im Alltag. Wenn die Sonne an einem strahlend blauen Himmel ist, dann sehen Sie ganz scharfe Schatten. Wenn aber der Himmel sich so ein bisschen bewölkt, dann fängt es an, dass diese Schattenbilder auf dem Boden so ein bisschen unscharf werden. Und wenn die Wolkendecke geschlossen ist, sodass Sie auch die Sonne nicht mehr wirklich als hellen Fleck erkennen können, sondern nur noch so diffuse Helligkeit, dann haben Sie auch kein scharfes Schattenbild mehr, sondern dann sieht man eigentlich gar keinen Schatten mehr. Dann ist alles überall schön gleichmäßig beleuchtet, aber man hat keinen Schatten mehr. Das ist teilweise ein Punkt bei der Beleuchtung, wenn man irgendwie fotografieren will oder wenn man filmen will oder so, muss man gucken, dass man eben keine solchen scharfen Schattenkanten hat, solche Schlagschatten. Sie wissen, dass man oft irgendwelche Porträtaufnahmen oder so viel besser machen kann, wenn es eben nicht strahlender Sonnenschein ist. Wenn Sie im strahlenden Sonnenschein sind und die Sonne kommt hier von der Seite, dann ist die Seite des Gesichtes ganz hell, die Seite ist ganz dunkel, das sieht furchtbar aus nachher. Und wenn Sie einen bewölkten Himmel haben, dann kommt halt von überall her so ein bisschen Licht und es ist alles ganz gleichmäßig beleuchtet, sieht viel besser aus. In einem Fotostudio sorgen Sie dafür, dass Sie auch nicht nur eine Blitzlampe haben, sondern dass entweder Sie viele Lampen haben oder dass das Licht einer Lampe über ganz viele verschiedene Spiegel oder matte Flächen gleichmäßig verteilt wird. Von den Begrifflichkeiten her, da würde man sagen, es gibt einfach einen Halbschattenbereich, das ist ein Bereich, in dem ein Teil des Lichts hinkommt, und es gibt einen Kernschattenbereich, in dem gar kein Licht hinkommt. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, das ich im Internet gefunden habe, wo durch mehrere Flutlichtscheinwerfer solche Schatten entstanden sind. Sie sehen die Naomi Osaka, die steht hier im Zentrum von so vier Scheinwerfern und jeder Scheinwerfer erzeugt einen Schatten. Sie sehen auch, dass die Dame offensichtlich nicht gleich nah an allen Scheinwerfern dran war, denn die Schattenbilder sind nicht identisch. Also dieses Schattenbild hier beispielsweise, das ist deutlich länger. Da ist offensichtlich der Lichtstrahl irgendwie unter einem anderen Winkel auf die Person gekommen als hier, wo es ein viel kürzeres Schattenbild gibt, da ist der Winkel steiler gewesen. Also sie war wahrscheinlich ein bisschen näher ein bisschen näher vor ihr ist ein Scheinwerfer gewesen als rechts von ihr. Rechts, da kam es dann unter einem flacheren Winkel. Das sehen Sie ganz häufig irgendwie auf dem Fußballfeld auch. Sobald die Flutlichtbeleuchtung an ist, dann haben die Spieler und Spielerinnen da mehrere Schatten. Und wenn sie dann in Richtung auf einen der Flutlichtstrahler sich bewegen, dann wird der eine Schatten deutlicher und der andere weniger deutlich und die werden länger und kürzer. Sieht manchmal ganz lustig aus. Schatten können Sie auch beobachten, wenn Sie irgendwie abends auf der Straße laufen und dann die Straßenlaternen Schatten werfen. Das finde ich immer wieder witzig, wenn man irgendwie an einer Laterne vorbeiläuft, dann hat man erst so einen Schatten direkt vor sich nur. Also müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie abends mal wieder mit einer Straßenlaterne irgendwie in Kontakt kommen. Erst haben Sie irgendwie ganz kurz vor sich das Schattenbild, dann laufen Sie weiter und wenn die Lampe irgendwie dort hinten ist, dann wandert der Schatten immer weiter nach vorne, ja, also der überholt Sie irgendwie, der wird immer länger und immer blasser und irgendwann haben Sie das Gefühl, ich sehe ihn eigentlich gar nicht mehr und das liegt dann wahrscheinlich daran, dass Sie schon wieder bei der nächsten Straßenlaterne sind, die einfach mehr Licht von vorne bringt, als Sie von hinten hatten. Und dann können Sie sich nach hinten umdrehen und sehen, ah, da ist jetzt der Schatten. Und dann kommt er wieder und überholt Sie. Ne? Also der Schatten ist irgendwie immer schneller als Sie. Das hat jetzt aber nichts mit Überlichtgeschwindigkeit zu tun. So, hier habe ich nochmal ein Bild von einem, na, was sind das da? Footballspieler wahrscheinlich oder so. Bin ich sicher. Gut. Also achten Sie mal drauf. Ich finde immer, wenn man so einen Effekt mal sich bewusst gemacht hat, dann stellt man den auch im Alltag alle Nase lang fest. Ja, also vorher hat man nicht drauf geachtet, aber wenn man einmal angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen, dann findet man das überall. Achten Sie vielleicht einfach mal jetzt über Ostern drauf, wo überall Schatten auftauchen, hinter dem Osterei. Ja, vielleicht ist auch das Osterei im Schatten versteckt und Sie finden es gar nicht so leicht. Das könnte ja auch sein. Schatten gibt es natürlich auch im ganz großen Stil, im Weltraum. Ach so, ja, was ich Ihnen noch zeigen wollte, wenn wir schon irgendwie dabei sind, wenn wir Schatten machen, dann kann man ja auch zeigen, dass Schatten von dem Abstand abhängen, wie weit man dran ist an der Lampe. Wenn man näher rangeht an die Lampe, wird der Schatten größer, wenn man weiter weg geht, wird der Schatten kleiner. Na, das ist wieder dieses Projektionsverhältnis, das ist wieder ganz ähnlich wie bei der Lochkamera, das ist wieder Mathematik, ja, da können Sie einen Strahlensatz aus der Mathematik verwenden und können das Vergrößerungsverhältnis sich überlegen, wie groß das Objekt ist, wie weit das Objekt von der Lampe weg ist, wie weit das Objekt vom Schirm weg ist und dann können Sie ausrechnen, wie groß das Schattenbild wird. Können wir als Übungsaufgabe machen oder in der Klausur, mal schauen. Gut, also Schatten im Weltraum. Im Weltraum gibt es natürlich bei großen Objekten und großen Entfernungen auch entsprechend große Schatten. Und die häufigsten Schatten, die da für uns eine Rolle spielen, das sind eben diese Schatten von Erde und Mond. Wenn man sich das überlegt, wie da diese Schatten aussehen im Weltraum, dann ist das jetzt hier natürlich nicht maßstäblich dargestellt. Hier soll die Sonne im Zentrum sein und dann haben wir hier die Erde und die verschiedenen Positionen des Mondes. Natürlich sind die Abstände viel, viel größer, aber wenn ich das jetzt maßstäblich zeichnen würde, dann hätte die Sonne wahrscheinlich ein Pixel und die Erde noch nicht mal eins und es würde nicht mal aufs Display drauf passen. Also Sie akzeptieren, dass wir da einfach ein bisschen die Maßstäbe verzerren. Das Prinzip ist das gleiche natürlich. Wir kriegen Licht von einer Lichtquelle im Zentrum und wir kriegen dann Schatten da dahinter. Je nachdem, wie jetzt Erde und Sonne und Mond zueinander stehen, gehen diese Schatten entweder einfach im Weltraum unter sozusagen und interessieren niemanden, oder sie treffen einen anderen Himmelskörper. In diesem Fall kann entweder der Schatten des Mondes die Erde treffen oder der Schatten der Erde kann den Mond treffen. Beides sind besondere Konstellationen, die man dann schön beobachten kann von der Erde aus und die dann halt irgendwie besonders sind. Was am häufigsten vorkommt, ist, dass der Schatten der Erde den Mond trifft. Die Erde ist halt doch relativ groß und der Mond, der kommt da öfter mal durch den Erdschatten durch. Das wäre also beispielsweise so eine Position. Von der Sonne über die Erde und der Mond ist hinten drin in diesem Kernschattenbereich der Erde. Kernschatten deshalb, weil es dann wirklich ganz dunkel wird. Wenn er nur so knapp an diesem Kernschatten vorbeigeht, im Halbschatten, dann bleibt immer noch ein Teil des Mondes beleuchtet. Wenn er aber wirklich ganz in den Kernschatten eintaucht, dann spricht man von einer Mondfinsternis. Tatsächlich sieht man immer noch ein bisschen was vom Mond dann. Das liegt daran, dass das Licht der Sonne auch an der Erdatmosphäre ein bisschen in andere Richtungen umgelenkt wird und dann also um die Erde drumherum ein Teil des Lichtes doch noch zum Mond kommt. Da handelt es sich hauptsächlich dann um rötliches Licht. Deswegen ist bei so einer Mondfinsternis der Mond dann rötlich beleuchtet. Man nennt es auch einen Blutmond. Wenn Sie das mal angucken wollen, dann haben Sie im Internet jede Menge Seiten, auf denen steht, wann solche Ereignisse stattfinden, solche Finsternisse. Das nächste dieser Ereignisse hier in Deutschland wird jetzt im Mai sein, am 16. Mai. Es ist auch dieses Jahr, glaube ich, das einzige Ereignis dieser Art. Also wir werden nur eine totale Mondfinsternis dieses Jahr haben. Totale Mondfinsternis heißt, der Mond taucht komplett in den Kernschatten der Erde ein. Man sieht wirklich den ganzen Mond dann nur noch in diesem dunklen Rot. Sie müssen dazu ein bisschen früh aufstehen. Ich glaube, es war irgendwie morgens um 5:30 oder so am 16. Mai. Aber vielleicht haben Sie auch durchgezockt und können dann auch gleich noch irgendwie den Mond angucken. Kann ja sein. Oder Sie machen einen Spieleabend, ne? Und dann schauen Sie sich morgens noch die Mondfinsternis an. Ja, die Frage ist, warum hauptsächlich das rote Licht dann zum Mond kommt. Das hängt damit zusammen, wie intensiv die Wechselwirkung des Lichts mit der Erdatmosphäre ist. Das ist ein ähnlicher Effekt wie der, warum wir einen blauen Himmel haben. Das möchte ich jetzt nicht im Detail erklären, kommen wir später noch drauf. Aber das hängt zusammen. Ne? Also, dass wir einen blauen Himmel haben und dass der Mond als Blutmond dann rot ist, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Okay, also 16. Mai, einfach mal durchmachen oder früh aufstehen, dann können Sie den anschauen. Einziges Problem ist, es ist wirklich kurz vor Monduntergang, wird er erst verdunkelt. Also der Mond ist, glaube ich, eine Viertelstunde oder so komplett verdunkelt. Schauen Sie nach, ich kann Ihnen den Link gerne noch posten. Dann, oder auf Ilias einstellen, genau. Wir stellen einfach auf Ilias ein. Eine Viertelstunde später geht er dann schon unter. Also Sie brauchen irgendwie eine ziemlich freie Sicht zum Horizont. Und zwar in, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, west-südwestlicher Richtung, damit Sie diese Verdunkelungsphase überhaupt noch gut beobachten können. Es ist in der Stadt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, es sei denn, Sie wohnen in irgendeinem hohen Haus mit wirklich freier Sicht nach west-südwest. Also es sieht schon irgendwie cool aus, so eine Mondfinsternis, muss ich sagen. Und man kann sie wenigstens ab und an mal beobachten. Die andere Situation, dass der Schatten des Mondes auf die Erde fällt, das wäre jetzt diese Stellung, dass hier vorne der Mond ist, also vorne von der Sonne aus gesehen, und dann der Kernschatten des Mondes gerade noch so die Erde trifft. Das passiert nicht sehr häufig. Also es gab jetzt ein einziges Mal die Gelegenheit, diese totale Sonnenfinsternis in Deutschland zu beobachten, ich glaube 1999 oder so. Hat super funktioniert in ein paar wenigen kleinen Bereichen im Bayerischen. Alle anderen haben Pech gehabt. Also ich weiß, wir sind damals extra nach Stuttgart gefahren, weil da der Schatten des Mondes die Erde treffen sollte, auch getroffen hat. Und wir sind da hingefahren, frohen Mutes, und dann sind Wolken aufgezogen und es war einfach von vornherein schon mal eher duster. Es war trotzdem sehr beeindruckend, muss ich sagen, denn selbst an einem düsteren Tag, wenn dann plötzlich das Licht ganz ausgeht, ja, ist schon trotzdem irgendwie beeindruckend. Aber so eine totale Sonnenfinsternis in einer Gegend, wo Sie die Sonne vorher direkt sehen konnten und dann ist sie plötzlich weg, wäre natürlich noch mal was anderes. Also wer sowas erleben will, der muss dann immer gucken, wo auf der Erde tatsächlich eine totale Sonnenfinsternis auftritt. Die sind nicht sehr häufig und da gibt es dann also einen fröhlichen Tourismus von Leuten, die das gerne mal beobachten oder auch fotografieren und filmen wollen. Da sind dann irgendwie schon Jahre im Vorhinein die Hotels ausgebucht und alle kommen mit ihren großen Fotoausrüstungen. Mal trifft es halt die Antarktis, mal irgendwie Südamerika. Das ist ziemlich zufällig, wo dieser Schatten hier gerade die Erde trifft. Und da muss man dann im Zweifelsfall eben in Kauf nehmen, eine längere Anreise zu haben. Wann die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber kann man ja nachgucken. Dieses Jahr definitiv nicht. Was es häufiger gibt, sind so partielle Finsternisse, wo also nur so ein Halbschattenbereich die Erde trifft oder den Mond trifft, wo dann also nur ein Teil der Sonne oder des Mondes verdunkelt wird, wo dann also so eine Ecke irgendwie, also nicht eine Ecke, so eine Sichel rausgeschnitten ist aus dem Mond oder aus der Sonne. Das gibt es ein bisschen häufiger. das muss man allerdings dann, also gerade bei solchen partiellen Sonnenfinsternissen, ich muss gerade überlegen, wann war das, 2015 oder sowas? 15 meine ich, war so eine partielle Sonnenfinsternis, die man hier in der Gegend gut beobachten konnte. Da war auch total schönes Wetter. Da darf man dann natürlich nicht direkt reingucken, sondern da muss man dann mit entsprechend wirklich sehr dunklen Filtern dafür sorgen, dass auch der Teil der Sonne, der noch sichtbar ist, das Auge nicht kaputt macht. Also ich weiß nicht, 2015 die Sonnenfinsternis, da könnten Sie sich eventuell dran erinnern. Ich sehe Nicken. Also wenn Sie da irgendwie Lehrerinnen und Lehrer hatten, die Ihnen das ein bisschen nahegebracht haben, dann war das bestimmt kein schlechtes Ereignis. Sowas kommt öfter mal vor, finde ich total cool. Gut, warum geht das überhaupt nicht jeden Monat? Das ist ja vielleicht auch so eine Frage. Ne? Also warum passiert nicht, der Mond läuft doch in 28 Tagen einmal um die Erde rum. Warum haben wir dann nicht jeden Monat irgendwie eine totale Mondfinsternis und eine totale Sonnenfinsternis? Sollte man doch eigentlich meinen. Ich meine, wenn er in einem Monat einmal hier ringsrum läuft, dann ist er doch einmal vor der Erde, einmal hinter der Erde und dann muss doch einmal auf der Erde der Schatten sein und einmal auf dem Mond der Schatten sein. Aber tatsächlich sind die Bahnen der Erde, also diese Ebenen, der Erdbahn um die Sonne und der Mondbahn um die Erde, diese Bahnen, die sind leicht gegeneinander verkippt. Und das bedeutet, dass eben in den meisten Fällen, wenn der Mond vor der Erde vorbeiläuft, er nicht direkt vor der Erde ist, sondern ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Und dann geht der Schatten eben haarscharf an der Erde vorbei. Ja? Knapp vorbei, ist auch daneben. Und dann sehen wir halt keine Finsternis. Und weder eine Mond- noch eine Sonnenfinsternis, weil eben diese Verkippung in beiden Fällen dazu führt, dass die Schatten einfach am anderen Himmelskörper vorbeigehen. Sonst wäre es auch wiederum langweilig. Ne? Also wenn Sie das irgendwie jeden Monat eine Mond- und eine Sonnenfinsternis hätten, dann würde man sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr darum kümmern. Würde man, oh, schon wieder eine Sonnenfinsternis. Ja? Ich wollte jetzt gerade mein Buch fertig lesen, jetzt ist dunkel. Aber dadurch, dass es so selten auftritt, ist es halt wirklich ein besonderes Ereignis. So, um irgendwie das mit den Schatten noch abzuschließen, man kann natürlich, die hätte ich mitbringen können, die bringe ich Ihnen am nächsten Dienstag noch mit. So eine digitale Sonnenuhr, die haben wir tatsächlich ausgedruckt, das ist sehr witzig, die kann ich nächsten Mittwoch noch mitbringen, Dienstag noch mitbringen. Man kann also Objekte so gestalten, dass ihr Schattenbild tatsächlich sehr merkwürdige Formen annimmt oder sehr überraschende Formen, sagen wir mal. Wenn man hier beispielsweise diesen Müllhaufen sich anschaut, der da aufgestellt wurde, ich lade Ihnen die Datei hoch, es sieht in der Datei besser aus als auf dem Beamer. Das ist jetzt von einem Künstler oder einer Künstlerin, weiß nicht, der Urheber ist leider nicht angegeben gewesen. Das Bild stammt aus einem Schulbuch, aus dem Dornbader Physik. Und dieser Müllhaufen, wenn der von der Seite beleuchtet wird, dann erzeugt er ein Schattenbild dort hinten. Das sieht aus, als ob da zwei Personen auf einer Bank sitzen. Das Schattenbild hat also offensichtlich wenig Ähnlichkeit mit dem Objekt davor. Aber so ist es halt. Wenn Sie einfach nur ein Schnittbild irgendwie machen, dann sieht das oft nach irgendwas aus, was Sie dem eigentlichen Objekt irgendwie nie angesehen hätten. Und das kann man nutzen in diesem durchaus witzigen Teil hier. Das ist ein 3D-gedrucktes Plastikobjekt. Wie gesagt, ich verspreche, ich bringe es am Dienstag mit. Wenn da die Sonne durchscheint, dann erzeugt die helle Flecke auf der Unterlage hier. Und diese hellen Flecke, die kann man so gestalten, wenn man das also richtig ausrechnet, wie dieses 3D-gedruckte Objekt, wo das Strukturen haben muss und wo nicht, dann kann man da tatsächlich eine Digitalanzeige machen. Kann man gut ablesen, 13 Uhr, ja, wahrscheinlich ist eine Null da hinten, 13.40 Uhr. Ja, also auf dem Display sieht es definitiv nach 12.40 Uhr aus. Es ist nicht 13. Hier sieht es definitiv nach 12.40 Uhr aus. Kann man das so sehen, dass das eine 12 ist? Ja. Gut. Genau. Können Sie selber machen? Ich weiß nicht. Hat irgendjemand von Ihnen einen 3D-Drucker zu Hause? Ja, cool. Also einfach mal runterladen die Datei, ausdrucken, dann haben Sie eine digitale Sonnenuhr. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man den Winkel hier richtig einstellt. Denn je nachdem, wie man den Winkel einstellt, ist natürlich der Schatten ein anderer. Und Sie wollen ja, dass dann wirklich die richtigen Ziffern da erscheinen. Aber das funktioniert. Ja, und als letztes hatte ich hier noch, weil jetzt bald Ostern ist, hatte ich das noch gefunden letztes Jahr und habe das damit reingemacht. Auch da Schattenbilder Und Objekte müssen nicht unbedingt genauso aussehen. Also das da drüben, das kriegen Sie hin, das linke. Das rechte, da müssten Sie sich wahrscheinlich irgendein Kaninchen fangen. Ich finde es einfach nett. So viel zu Schatten. Aber nachdem wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Es sei denn, Sie haben gerade eine Frage dazu. Sie dürfen gerne Fragen stellen. Sie sind hier nicht irgendwie passive Zuhörer, sondern Sie dürfen gerne mich unterbrechen und Fragen stellen. War alles zu trivial? Hoffentlich nicht. Also ich hoffe doch, dass Sie jetzt noch nicht alle irgendwie gelangweilt sind, wenn es um Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse geht beispielsweise. Gut, also wenn Ihnen noch Fragen einfallen sollten, fragen Sie einfach. Dann fangen wir tatsächlich noch mit dem Bereich an der geometrischen Optik, wo es jetzt darum geht, nicht nur mit Hilfe eines Loches ein Bild zu erzeugen, wie wir es bisher gemacht haben, sondern mit etwas komplizierteren Elementen. Ich liefere an der Stelle auch das, jetzt erstmal nur die Bilder, und das Experiment machen wir dann am Dienstag. Wird dann ein Experimentiertag. Bei der geometrischen Optik, da geht es ganz häufig um Brechung und Reflexion. Unterschied zwischen Brechung und Reflexion ist, bei der Brechung geht das Licht durch eine Grenze zwischen zwei Materialien durch. Bei der Reflexion geht es nicht in das andere Medium rein, sondern wird zurückgeworfen. Für beides gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die wir uns anschauen wollen, die Sie teilweise sicherlich auch schon kennen, aber wir müssen sie einfach nochmal wiederholen, damit wir gut damit arbeiten können. An diesem Objekt hier, das ist jetzt ein Foto von dem Experimentaufbau, den die Frau Kiliani für nächsten Dienstag dann auch mitbringt. Das ist ein Plexiglaskörper und der wird hier von links mit einem Lichtstrahl oder mit einem schmalen Lichtbündel beleuchtet. Und dann sehen Sie, dann passieren zwei Sachen. Einmal gibt es hier an der Oberfläche eine Reflexion. Der Strahl geht hier unten weiter. Und ein Teil des Strahls geht aber auch hier rein in diesen Plexiglaskörper und geht hier hinten aus dem Plexiglaskörper wieder raus und da geradeaus weiter. Warum nehmen wir ausgerechnet so ein Objekt? Das hat einen einfachen experimentellen Hintergrund. Wir wollen einerseits hier eine ebene Fläche haben, um die Reflexion uns gut anschauen zu können, mit wohldefinierten Winkeln, sodass man wirklich eine vernünftige Aussage formelmäßig über die Reflexion treffen kann. Und zum anderen wollen wir, dass hier hinten, wo es wieder rausgeht aus dem Plexiglaskörper, dass da der Strahl jetzt nicht mehr in seiner Richtung geändert wird. Auch da ist es für uns einfach leichter, die Winkelskala dann hier hinten anzubringen und den Winkel des wieder austretenden Strahls zu bestimmen, wenn der nicht hier nochmal einen Knick macht. Und um das zu vermeiden, machen wir das einfach so, dass der Strahl senkrecht auf diese Grenzfläche auftrifft. Das ist immer genau dann erfüllt, wenn Sie hier so etwas Kreisförmiges haben und der Strahl von dem Mittelpunkt des Kreises nach außen geht, dann trifft der in Richtung eines Radius senkrecht auf die Kreisbegrenzung. Und bei senkrechtem Einfall auf eine Grenzfläche gibt es zwar eine Teilreflexion, das stört uns in dem Fall jetzt hier nicht, also hier kommt tatsächlich ein bisschen mehr Licht, als hier hinten dann nachher weitergeht, ein kleiner Teil geht hier wieder zurück, aber wir gucken uns einfach nur den Teil an, der hinten wieder rausgeht, und der geht eben in der gleichen Richtung weiter, das ist der entscheidende Punkt für uns. Deswegen nehmen wir diese Form und nicht einfach irgendein Stück Plastik. Und dann kann man sich jetzt die Winkel angucken, die bei diesem Experiment auftreten. Diese Winkel, die habe ich das letzte Mal einfach ausgemessen gehabt und dann hier notiert. Wir können das gerne am Dienstag nochmal nachmessen. Diese Winkel sind einmal hier 40 Grad und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist tatsächlich hier die Senkrechte auf dieser Grenzfläche, ist die Winkelhalbierende zu diesen beiden Strahlen. Also der geht genau symmetrisch zu der Winkelhalbierenden hier wieder raus. Sie kennen das unter dem Begriff Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel wahrscheinlich. Und das beobachtet man immer, wenn man so eine ebene Grenzfläche hat, dass der einfallende Strahl und das Lot einen genauso großen Winkel einschließen wie der ausfallende Strahl und das Lot. Also das hier ist das Lot, die Senkrechte auf der Grenzfläche. Und dieser Winkel vom Einfallsstrahl zum Lot ist gleich dem Winkel vom Lot zum Ausfallstrahl. Und dann haben wir hier hinten einen Winkel, und den können wir auch ablesen. Na, das sind hier ja, ziemlich genau 7 Grad, 6,5 vielleicht. Ich war großzügig, ich habe 7 aufgeschrieben. Gut. Wenn man jetzt wissen will, wie groß der Winkel zwischen dem Lot auf der Grenzfläche und diesem Strahl hier ist, dann muss man halt ein bisschen rechnen, weil wenn 7 Grad hier dazwischen sind, dann ist der Winkel, der zwischen dem, nee, Quatsch, wenn 7 Grad, wo habe ich gesagt, 7 Grad sind ja hier zwischen diesem einfallenden Strahl und dem am Schluss ausfallenden Strahl, also zwischen dem Strahl, der reinkommt und dem Strahl, der hier wieder rausgeht, das ist dieser Winkel hier, dann bleibt also als Winkel zwischen dem Lot und dem ausfallenden Strahl bleiben die 20 Grad minus die 7 Grad, die wir hier auf der Skala ablesen. Also wenn wir von da nach da gehen, dann haben wir hier dazwischen 7 Grad. Und wenn wir das Lot hier einzeichnen würden, dann hätten wir zwischen dem Lot, ich kann ja mal ein Lot einzeichnen, kann man ja machen. Müssen wir bloß irgendwie einen Stift holen. So, das ist jetzt das Lot auf der Grenzfläche hier. Und dann ist das hier der Winkel 20 Grad minus 13, minus 7 Grad. Ah. Minus 7 Grad sind 13 Grad. Wenn wir das Ding hier verlängern jetzt einfach mal das Lot, so, dann haben wir hier diese 20 Grad dazwischen und auf der anderen Seite haben wir 13 Grad. Ja? Also ich habe im Prinzip einfach die Skizze von hier unten nochmal oben ins Bild reingezeichnet. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie diese Winkel in Beziehung zueinander stehen. Und woran das liegt, dass wir ausgerechnet 13 Grad Der Grund, warum überhaupt eine Ablenkung, eine andere Ausbreitungsrichtung nach dieser Grenzfläche auftritt, liegt darin, dass wir in den verschiedenen Medien eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts haben. Sie kennen das von Schallwellen schon. Bei Schall war es ja auch so, dass wir nicht den Schall in jedem Medium gleich schnell sich fortpflanzen lassen konnten. In Luft haben wir irgendwie 343, glaube ich, bei Raumtemperatur, Meter pro Sekunde. Wenn Sie andere Medien haben, also nicht Luft, sondern zum Beispiel Wasser, dann ist da die Ausbreitung sehr viel schneller, dann ist man, glaube ich, irgendwo bei 1000 Meter pro Sekunde oder so. In Festkörpern wie Eisen oder so, Eisenbahnschiene, da ist man noch viel schneller, da sind es mehrere tausend Meter pro Sekunde. Und je nachdem, welches Medium man hat, ist es eben unterschiedlich. Und das Gleiche gilt für Licht auch. Wir sagen immer, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, aber was wir damit meinen ist, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum eine Konstante ist. Und zwar eine Konstante, die ganz wichtig ist für unser Einheitensystem. Das ist eine von den definierenden Konstanten unseres internationalen Einheitensystems, die Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir aber in irgendein Medium reingehen, dann ändert sich die Lichtgeschwindigkeit. In einem Medium kommt das Licht einfach nicht mehr so schnell voran. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie durch die Gegend laufen und dann kommt irgendwo so ein Bereich mit Sand oder Schlamm oder so, dann kommen sie auch nicht mehr so schnell voran. Und wenn das Licht auf irgendein Medium trifft, sei das Wasser oder Glas, Plexiglas, irgendwas, auch Luft, dann kommt es einfach nicht mehr ganz so schnell voran. Und das führt dazu, dass eine Welle, die sich da ausbreitet in Form eines geraden Lichtstrahls, an dieser Grenze, wo die Lichtausbreitungsgeschwindigkeit sich ändert, nicht mehr geradeaus weitergeht. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Applet hier so einfach aufrufen kann. Muss ich mal probieren. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, hat nicht speziell was mit Licht zu tun, sondern das hat einfach ganz allgemein mit Wellen was zu tun. Das gilt für Schallwellen, das gilt für elektromagnetische Wellen, das gilt auch für irgendwelche Spinnwellen von magnetischen Phänomenen. Das ist ein ganz allgemeines Wellenphänomen. Und wir können uns mal angucken, was passiert, wenn da Licht einfällt unter einem bestimmten Winkel auf die Grenzfläche zwischen zwei Medien. Was da von links oben kommt, das ist also jetzt so eine Wellenfront, also sozusagen die Wellenberge, die nebeneinander liegen und die da eintreffen. Und an der Grenze zwischen den beiden Medien müssen Sie sich vorstellen, da sind jetzt eben irgendwelche Elemente, die durch diese einfallende Welle in Schwingungen versetzt werden und dann selber wieder Wellen emittieren. Stellen Sie sich es als Analogie wieder mit dem akustischen Modell vor. Da kommt irgendwie eine Schallwelle, die wackelt an den Atomen und dann senden die auch wieder Schallwellen aus. Genauso macht es eine Lichtwelle auch. Die wackelt eben nicht an den ganzen Atomen, sondern an der Ladungsverteilung des Elektrons in dem Atom. Und dann führt das dazu, dass da auch wieder eine Lichtwelle ausgesendet wird. Also von oben kommt das Licht und jedes einzelne von diesen Atomen sendet dann eine Welle aus. Schauen wir uns den nächsten Schritt an. Wenn wir überlegen, wie die Ausbreitungsrichtung vorher war, senkrecht auf dieser Wellenfront, also so unter 45 Grad nach rechts unten. Und dann gucken wir uns an, wie die Wellenfronten, ich stoppe das mal ganz kurz, Pause, wie die Wellenfronten unterhalb in dem Medium 2 aussehen, dann sehen Sie schon, wenn Sie da so diese einhüllende zeichnen, also die Verbindungslinie der Punkte, wie weit die Welle in diesem Medium 2 gekommen ist. Jedes einzelne dieser Atome sendet da eine Lichtwelle aus, die kugelförmig rausgeht. Das ist wie beim Schall auch. Schallwelle breitet sich auch erstmal kugelförmig aus, von jedem einzelnen dieser Punkte. Aber wenn Sie alle diese Punkte da, also die einhüllende bilden, wie weit ist das Licht von all diesen vielen verschiedenen Atomen ausgekommen, dann sehen Sie, dass die Verbindungslinie eben nicht mehr in der gleichen Richtung zeigt wie die Wellenfront vorher. Einfach deshalb, weil das Licht in diesem Medium 2 dort unten, das haben wir so eingestellt, der Brechungsindex, wir kommen noch drauf, was Brechungsindex ist, der soll hier oben 1 sein, hier unten 2. Das bedeutet letztlich nur, dass das Licht dort unten nur halb so schnell oder die ganze Welle, egal welche Welle, nur halb so schnell laufen soll wie oben. Und deswegen kommt die halt hier unten nicht so weit. Ich kann das wieder nicht gut zeigen. Ich nehme jetzt wieder meinen universellen Pointer hier. Ah ja, gut. So. Nein, so. Hier kommt die nicht so weit in der gleichen Zeit, wie sie hier oben kommt. Das heißt, alles, was hier reinkommt, bleibt im unteren Bereich immer ein bisschen zurück. Stellen Sie sich das vor mit irgendwelchen Personen, die oben über einen Hartplatz laufen und im unteren Bereich müssen sie durch so ein Schlammbecken durchlaufen. Die das Schlammbecken zuerst erreichen, werden nicht so schnell vorankommen und die anderen werden sie überholen und dann knickt diese Kette an der Stelle einfach ab. Ja, können Sie auf dem Sportplatz ausprobieren, mit Sand oder so, oder machen Sie es am Strand. Lassen wir es weiterlaufen. Und das ist tatsächlich das, was wir eben beobachten bei der Brechung, dass der Winkel, der Ausbreitungswinkel sich ändert beim Eintritt in dieses neue Medium. Und da das ganz offensichtlich von der Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesem Medium abhängt, ist es eben wichtig, was das für ein Medium ist, denn jedes Medium wechselwirkt anders mit dem Licht. Manche Medien, die lassen das Licht halt einfach im Wesentlichen durch. Bei Luft, da passiert nicht viel, das ändert die Geschwindigkeit des Lichtes nur ganz minimal. Aber wenn Sie irgendein dichteres Medium haben, eben wie Glas oder im Extremfall vielleicht sowas wie Diamant oder so, dann kommt das Licht tatsächlich nicht mehr so schnell voran. Und bei Glas ist es ein Faktor irgendwie 1,33, was das Licht langsamer wird. Bei Diamant ist es schon nicht mal mehr halb so schnell, also ich glaube 2,4 oder irgend sowas ist der Brechungsindex von Diamant. Da kommt es wirklich sehr, sehr viel langsamer voran. Und entsprechend groß ist dann dieser Knick. Mal gucken, gibt es da noch was? Genau, das ist jetzt einfach nochmal mit der eingezeichneten Richtung. Wiederholt sich das nochmal, schadet vielleicht nicht. Also das ist der Grund, warum es zu der Brechung kommt. Ne? Ich meine, das ist gut und schön, wenn man sich merkt, wie die Winkel zusammenhängen, wenn man das ausrechnen kann. Was mir aber an der Stelle wichtig ist, dass Sie nicht nur einfach eine Formel auswendig können, sondern dass Sie wissen, warum das Licht da einen Knick macht. Na, wenn das Licht ins Wasser reingeht oder ins Glas reingeht, wird es langsamer und deswegen ist die ursprüngliche Richtung nicht mehr, wird nicht beibehalten, sondern es knickt da einfach ein bisschen ab. Okay, ich glaube, das war's dann. Ja, mehr ist da nicht. Ah ja, doch, da ist jetzt im letzten Schritt werden nochmal die hintereinander folgenden Wellen gezeigt. Das ist ja nicht nur eine Wellenfront, die da reinläuft, sondern da kommt ja immer nach jeder Wellenlänge kommt wieder ein Wellenberg und wieder ein Wellental. Und da kann man jetzt auch noch was Interessantes dran sehen. Wenn Sie nämlich sich das mal, ich halte das nochmal kurz an, wenn Sie sich angucken, wie weit die Wellenberge, also Wellenfronten, Wellenberge, wie auch immer man es nennen will, in dem oberen Bereich auseinander sind, die roten, und wie weit die entsprechenden einhüllenden, diese durchgezogenen Linien hier im unteren Bereich auseinander sind. Das kann ich wahrscheinlich auf dem Bildschirm nicht anzeigen, oder? Ich habe hier jetzt keinen... Nee, das ist schwierig, da bin ich jetzt nicht in dem Präsentationsmodus, muss ich jetzt einfach mal so machen. Hier oben ist der Abstand größer und hier unten ist der Abstand kleiner. Das entspricht wieder genau diesem Verhältnis der Geschwindigkeiten. Und der Abstand zwischen diesen roten Linien oben ist eben die Wellenlänge in dem oberen Medium, in dem Medium 1. Und der Abstand zwischen den Linien unten ist die Wellenlänge in dem unteren Medium. Das heißt, die Wellenlänge dieser Welle hat sich geändert. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist eine andere, deswegen ist die Wellenlänge auch eine andere. Die schwingt immer noch mit der gleichen Frequenz. Die Frequenz ändert sich überhaupt nicht bei dem Durchgang. Aber die Wellenlänge wird eine andere. Und das passiert immer, wenn irgendeine Welle ein anderes Medium betritt. Also das passiert beispielsweise auch mit dem Licht, wenn es in Ihr Auge reinkommt. Wenn Licht aus der Luft in Ihren Augapfel reingeht, dann wird die Wellenlänge kürzer. Insofern ist es immer ein bisschen problematisch, wenn man sagt, wir können Licht einer bestimmten Wellenlänge sehen. Haben wir vorhin auf diesem Bild, mit dem diese Stunde angefangen hat, ja gehabt, ne, dass das so irgendwo zwischen 400 und 800 Nanometer ist, diese Wellenlänge, die wir sehen können. Das ist nicht die Wellenlänge, die es im Auge hat, denn im Auge ist schließlich kein Vakuum. Ja? Also wenn im Auge Vakuum wäre, dann wären es 400 bis 800 Nanometer Wellenlänge. Im Auge ist aber ja dieser Glaskörper, der hat ganz sicher einen größeren Brechungsindex als 1, weil der dem Licht ja irgendwie im Weg steht. Das kann sich nicht so schnell ausbreiten im Augapfel. Deswegen ist die Wellenlänge im Auge sehr viel kürzer als im Vakuum. Trotzdem sprechen wir immer von dieser Wellenlänge 400 bis 800 Nanometer. Das machen wir einfach aus Bequemlichkeit, weil wir sagen, damit haben wir eine vergleichbare Größe. Egal, ob das Licht gerade durch ein Glasprisma durchgeht oder durch Luft oder durch unser Auge, wir reden einfach nicht über die Wellenlänge, die es an der Stelle hat, sondern wir reden über die Wellenlänge, die genau dieses Licht im Vakuum hätte. Und wir müssten eigentlich fairerweise immer von der Vakuumwellenlänge des Lichts sprechen, wenn wir sowas sagen. Das ist einfach so ein bisschen Bequemlichkeit, dass man das immer weglässt. Also die Geschwindigkeiten sind jetzt hier C1 und C2. Wenn wir uns die Zeit angucken, die das braucht für eine bestimmte Strecke, nämlich für eine Wellenlänge, dann ist es eben genau die Strecke geteilt durch die Geschwindigkeit in dem entsprechenden nach der Strecke oder nach der Wellenlänge, dann sehen wir, dass es eben proportional ist zur Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit groß ist, ist die Wellenlänge groß und wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit klein ist, ist die Wellenlänge dann auch klein. Genauer schauen wir uns das morgen an. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die meisten von Ihnen werde ich wahrscheinlich nachher gleich in 7.11 wiedersehen. Bis dann!